Heiner Wörz hat der Bibelstunde die Verse, den Text aus der Offenbarung 22, die Verse 6 bis 21 zugrunde gelegt. Ich lese. Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seine Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weisheit in diesem Wort bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich's gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies zeigte. Und er sprach zu mir: Tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte des Buches. Bete Gott an. Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer selig ist, sei weiterhin heilig. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, was sein, wie sein Werk ist. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind Hunde und die Zauberer und die Huren, die Mörder und die Götzendiener und alle, die Lügen lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch: Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihnen die Plage hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Ich bete. Ja, Herr, du hast dich offenbart in deinem Wort und in deinem Sohn Jesus Christus. Und dafür danke ich dir. Danke dir, dass wir in deinem Wort immer wieder Orientierung bekommen und auch wieder immer erleben dürfen. Danke, dass dein Wort nicht nur damals Gültigkeit hat, sondern bis heute hochaktuell ist. Und ich danke dir, dass wir dein Wort immer noch haben und immer wieder hernehmen dürfen zur Orientierung in unserem Leben. Und ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen unter deinem Heiligen Geist. Und dass du Rainer Wörz auch ausrüstest mit deinem Heiligen Geist, dass er dein Wort weitergibt, so wie du es ihm aufs Herz gelegt hast, dass es ankommt bei uns, bei unseren Herzen, so wie du es an unseren Herzen ankommen lassen möchtest. Und ich danke dir, dass wir jetzt diese Zeit miteinander verbringen dürfen, in der Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist. Bitte segne uns die Zeit und lass uns erfahren, du bist hier. Amen.
Ja, Sie haben sicherlich schon gehört von der historisch-kritischen Methode, also dass man die Bibel wie jedes andere literarische Werk der Weltgeschichte betrachtet. Und das hat natürlich zu massiven Bibelkritik geführt. Und diese Methode wird in Frankreich die deutsche Methode oder wurde in Frankreich die deutsche Methode Exegese Allemande genannt, also die deutsche Auslegungsmethode. Und da gab es einen Hauptvertreter, einen katholischen Theologen und Historiker, Alfred Loisy. Er war Modernist und ich habe irgendwo eine schöne Karikatur gefunden vom Modernismus, also das ist die Anwendung oder das ist die Denkrichtung der historisch-kritischen Theologie. Da müssen Sie sich jetzt vorstellen, da steht ein Mann oben an einer Treppe und die Treppe geht jetzt stufenweise nach unten. Oben ist es ganz hell und unten wird es ziemlich dunkel. Ja? Und der Mann oben ist ein junger Mann, dann wird in der Mitte der Treppe derselbe Mann noch einmal als mittelalterlicher Mann gezeigt und unten ist dann ein Professor, so im Gelehrtenrock, oben hat er noch die Bibel unterm Arm und unten hat er dann, ich konnte es nicht richtig deuten, aber jedenfalls keine Bibel mehr im Arm. Also es geht um einen Abstieg, ja, the descent of the modernist, also der Abstieg, der Niedergang, das Heruntersteigen der Modernisten. Und dann hat der Zeichner hat auf die oberste Stufe geschrieben Christianity, also Christentum, die nächste Stufe nach unten, Bibel not infallible, oder ich sage es jetzt immer gleich auf Deutsch, die Bibel ist nicht unfehlbar. Erschöpfungsbericht, das kannst du doch nicht wörtlich nehmen. Ach, und das Ganze war so zeitgeschichtlich. Paulus war da auch kein Kind seiner Zeit. Müssen wir alles wegnehmen. Dann, der Mensch ist nicht in Gottes Bild geschaffen. Nächste Stufe, es gibt keine Wunder. Ich erinnere nur an den berühmten Alpersbacher Vortrag von Bultmann 1942, dass es im Zeitalter des elektrischen Lichtes und im Zeitalter der modernen Dinge wie Radio und so weiter doch keinem Menschen mehr zugemutet werden kann, an Wunder zu glauben. Und das führte ja dann zum Prinzip bis heute der Analogie. In der Bibel ist nur das wahr, was wir heute auch erfahren können und beobachten können. Wie viele Menschen haben Sie schon über den See Genezareth gehen sehen? Ich vermute mal niemand, also gab es das auch nicht. Wie viele Auferstandene haben Sie schon gesehen? Ich vermute auch mal niemand, also gab es das auch nicht. Also verstehen Sie, das Prinzip der Analogie, no miracles, es gibt keine Wunder. Aber es geht noch tiefer. No deity, das heißt, Jesus ist auch nicht göttlich. Man kann sich gut erinnern an ein Symposium an der Uni in Tübingen. Und dann bin ich danach zu einem der Referenten gegangen, war ein Theologe aus Bern. Und ich habe da munter so drauf losgeredet. Dann sagt er als erstes, ja, Moment einmal, das mag vielleicht für den historischen Jesus gegolten haben, aber nicht für den Jesus des Kerygmas. Was ist jetzt da der Unterschied? Also in der historisch-kritischen Theologie wird unterschieden zwischen dem historischen Jesus, den hat man lang also auch geleugnet, ob es ihn überhaupt je gegeben hat. Inzwischen sagt man, es gab einen Menschen Jesus, so eine Art Reformer. Und der Jesus des Kerygma, das ist der Jesus, was die Gemeinde im 2., 3. Jahrhundert draus gemacht hat, weil ja die Schriften überwiegend daher kämen. Ja, merken Sie schon? Merken Sie etwas? No deity, also keine Göttlichkeit. Jesus war ein Sozialreformer, religiöser Sozialreformer. Dann die nächste ist, nächste Stufe in den Keller des Modernismus ist, keine Buße ist notwendig. Von was soll man auch umkehren? Was ist denn noch der Maßstab? Dann natürlich no resurrection, es gibt keine Auferstehung. Dann kommt der Agnostizismus, man weiß nichts Genaues. Und am Schluss kommt der Atheismus. Und schauen Sie, von der Aufklärung ist die Theologie genau diesen Weg gegangen. Und leider müssen wir sagen, bis hinein in die evangelikalen Kreise heute. Und das kapieren viele gar nicht, dass wenn man hier die Tür nur einen kleinen Spalt aufmacht und die Inspiration der göttlichen heiligen Schrift in irgendeiner Weise in Frage stellt, das Verständnis ist manchmal ein bisschen schwierig, das gebe ich zu, aber wenn man die Tür nur einen Spalt aufmacht, dann ist der Wasserdruck nicht mehr zurückzuhalten und es wird irgendwann wie eine Welle alles hinwegfegen. Und früher war das eben in Bereichen universitäre Theologie und sonst wo, das hat jetzt, sagen wir mal, evangelikale Kreise wenig betroffen. Aber heute ist dieser Sturm in unsere Mitte hineingebrochen und wir haben leider bis in unsere innersten Kreise hinein auch Verkündiger, die so etwas sagen. Und wir müssen hier aufpassen, wir leben nach meinem Verständnis in der Zeit des großen Abfalls, wir leben in der Zeit, wo sich ganz klar die Überwinder von der Abfalllinie scheidet. Und da ist die Wortfrage, die Stellung zum Wort, die Stellung zu Jesus als Sohn Gottes, als ins Fleisch gekommener Sohn Gottes, als auferstanden und wiederkommender, elementar. Sonst rutscht uns der ganze Glaube weg. Dann hätten Sie heute Abend auch was Besseres machen können, als hier in der Bibelstunde sitzen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn man sagt, Paulus 1. Korinther 15, wenn es gar keine Auferstehung gibt, dann lasst uns fressen und saufen, das Leben genießen, denn morgen sind wir tot. So drastisch. Und natürlich hat der Modernismus dann auch, und jetzt hier eben in Gestalt von Loisy, die Wiederkunft geleugnet. Also er sagt etwa Folgendes, er beobachtet relativ gut die kirchliche Entwicklung aber das eben aus einem Unglaubensstandpunkt. Jesus hat das Reich Gottes verkündigt, gekommen ist die Kirche. Erde statt Himmel, Kirche statt Reich, Religion statt Glauben, Macht statt Demut, Institution statt Bewegung, Amt statt Charisma. So ist es. Und um mal auf den letzten Punkt einzugehen, das Sitzen auf Titeln und auf Ämter, kirchliche Ämter, freikirchliche Ämter, das ist genauso eine Fehlentwicklung. In der Gemeinde gibt es Berufung durch den Herrn und Gaben durch den Herrn. Und das Amt spielt zunächst mal gar keine Rolle. Es kann natürlich auch vom Herrn sein, das ist absolut klar und das gibt's auch. Aber habe ich das wohl mitbekommen, da hat jemand sozusagen geistlich von der Bibel Unrecht, aber er hat auf seine Amtsautorität gepocht. Ja, wo kommen wir denn dahin? Das Wort Gottes ist entscheidend. Das Wort Gottes ist die Richtschnur, ist der Maßstab oder es mit einem Fremdwort zu sagen, ist der Kanon, an dem wir uns auszurichten haben. Und unser Schlusskapitel von der Offenbarung, das hat es ja nun genau auch mit dem Kommen Jesu zu tun. Ich frage Sie mal direkt, warten Sie auf Jesus? Glauben Sie, dass er wiederkommt? Wir wissen nicht wann, aber es geht ihm entgegen. Und das ist jetzt dieser große Schlussakt der Offenbarung. Ich habe ja angesichts der Corona-Krise noch einmal begonnen, die zumindest von der Hure Babylon und von antichristlichem Reich über Millennium, Wiederkunft des Herrn, Millennium, erste Auferstehung, neue Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, noch einmal das darzulegen und habe gesagt, wir sind noch gar nicht in der allerletzten Phase. Gerade dieser Tage habe ich wieder eine Mail gekriegt, wo man gedacht hat, siehst du den morgigen Tag noch oder ist der Antichrist schon da? Natürlich kann alles sehr schnell gehen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber wenn Nüchternheit gefragt war, dann heute. Ganz nüchtern bleiben. Ganz ruhig am Wort bleiben. Sonst lassen Sie sich nur verrückt und innerlich aufgewühlt machen. Und das bringt gar nichts. Wir bleiben am Wort. Wir bleiben in der Gemeinschaft. Wir bleiben in der Korrektur. Und das ist interessant, wir sind ja jetzt sozusagen, sehen wir mal vor, das wäre die Offenbarung mit ihren 22 Kapiteln, dann haben wir ja vorne so einen allgemeinen Teil und hinten so einen allgemeinen Teil, den haben wir ja gerade gelesen bekommen von Rüdiger. Und dieser allgemeine Teil, das ist sozusagen eine Einführung und eine Schlussermahnung oder ein Schlussteil. Dazwischen kommen die 7 Sendschreiben, die schildern die Situation der Gemeinde damals und durch die Geschichte hindurch. Dann kommt 4-19, das sind die apokalyptischen Zeiten, die Gerichte, Antichrist und so weiter, Hure Babylon, dann kommt der Herr, dann kommt die erste Stufe des Reiches, Millennium, und dann kommt neue Himmel, neue Erde, großer weißer Thron, und dann kommt jetzt dieser Schlussteil. Also dieser erste und dieser Schlussteil, das ist sozusagen der Rahmen. Wir lesen jetzt einen Schlussteil, da wird die Prophetie nicht mehr fortgesetzt, sondern da wird nur noch mal, also wenn ihr das jetzt alles zur Kenntnis nehmt, dann muss das doch bei euch, das zielt also wieder ganz speziell in die Gegenwart. Also ich sag's mal so, gerade waren wir noch im neuen Jerusalem, Kapitel 21 bis 22, 5, die Lebenswasser, die sich mehren. Der Baum des Lebens, der 12-mal im Jahr Frucht trägt und allein die Blätter dienen zur Therapie der Völker. Und dann springt Johannes der Seher wieder zurück, sozusagen, damit ist die Prophetie vorbei. Nicht ganz so genau, aber damit im Wesentlichen ist die Prophetie vorbei. Und jetzt kommt so eine Art Schlussermahnung. Und da finden wir etwas, was wir auch am Anfang finden. Also hier und hier, ist doch wunderbar, dass das Pult zu mir dient hier, haben wir alles natürlich extra so gemacht. Am Anfang heißt, glückselig der liest und die hören die Worte der Weissagung. Ist doch super. Stellen Sie mal vor, Sie kriegen gesagt, wenn Sie jeden Tag von dieser Frucht essen, dann werden Sie garantiert nicht krank. Na, da futtern wir, oder? Da futtern wir. Und so was Ähnliches auf geistlicher Ebene wird hier ja gesagt. Glückselig. Also hier ist eine Heiß- und eine Zusage Gottes für einen Lebenszufluss. Ist doch spitze. Glückselig, Der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe, heißt geschichtlich nahe. Und jetzt kommt am Schluss noch einmal. Glückselig ist, 22 Vers 7, der die Worte der Prophetie in diesem Wort bewahrt. Doppelte Seligpreisung. In der Offenbarung kommen sowieso viele Seligpreisungen, wie auch in der Seligpreisungsrede Jesu. Es ist so, dass am Beginn des Neuen Testaments es heißt, der Erlöser ist da. Jesus ist gekommen ins Fleisch. Ziel, Kreuz und die Erlösung. Die Offenbarung, das letzte Buch, das 27. Buch des Neuen Testaments sagt, er kommt wieder und wir gehen sozusagen diesem Wiederkommenden entgegen. Das gehört zusammen. Der Gekommene ist der Wiederkommende. Das ist eine Sache. Deswegen sagt Altbischof Gerhard Mayer, die Offenbarung ist ebenso ein Jesusbuch wie die Evangelien. Nun allerdings das Buch des wiederkommenden Jesus. Nun wollen wir diesen Text in drei Punkten angehen. Was macht jetzt Johannes noch geleitet durch den Heiligen Geist? Das sind ja alles Kompositionen für die Ewigkeit. Ja, man sagt ja, bei Bach spricht man von Himmelsmusik und jetzt war ja Beethoven und ich war gerade in Berlin, da war ja dann auch 450 Jahre das eine Orchester. Mag man ja gar nicht glauben, dass die da schon so lange rumtröten, natürlich nicht so lange schon. Beethoven ist klar, der ist ja erst später gewesen. Aber es gibt ja schon wirklich beinahe perfekte Musik, Musik für die Ewigkeit in Anführungszeichen. Aber es ist so, dass Gottes Wort wirklich für die Ewigkeit Bestand hat. Das ist nicht irgendwie, das ist menschlich, aber doch göttlich. Das ist wie Jesus, ganz Mensch, ganz Gott. Und kann man nicht trennen. Die Doppelnatur Jesu Christi entspricht der Doppelnatur, beziehungsweise umgekehrt, die Doppelnatur der Heiligen Schrift, Gottes Wort und Menschenwort, entspricht der Doppelnatur Jesu, ganz ganz wahrer Gott und ganz wahrer Mensch. Und beides stimmt, unteilbar, untrennbar. Sobald wir anfangen, hier zu zerzieren und zu sagen, ja, was war jetzt die menschliche Seite und was war jetzt die göttliche Seite, zerreißen wir das Geheimnis. Das sollen wir auch in der Bibel nicht tun. Also, was sagt jetzt Johannes, geleitet durch den Heiligen Geist noch? Erstens, er betont die Zuverlässigkeit der Botschaft. Zweitens, die Dringlichkeit der Botschaft. Und drittens, das Verlangen nach dem baldigen Kommen Jesu. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, die Zuverlässigkeit. Es wird ausdrücklich betont, was eigentlich für das ganze Gotteswort gilt, damit sich auch ja niemand täuscht. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Man könnte auch übersetzen, vertrauenswürdig und wahr, absolut glaubhaft. Und der Herr hat, jetzt ergänze ich sinngemäß, extra für uns seinen Engel gesandt, zu zeigen, was bald geschehen muss. Es muss geschehen. Also hier wird noch einmal die Ernsthaftigkeit und die Gewissheit betont, so wird es kommen, ihr werdet es sehen. Auf diese Worte ist Verlass. Auf Gottes Wort kann man bauen. Kann man ja bei Menschenmord nicht unbedingt, ne? Paradebeispiel ist natürlich die Versprechen von politischen Parteien. Man muss da auch ein bisschen barmherzig sein. Ja, es ist immer nicht so einfach, die Ideale durchzusetzen und so. Aber manchmal bleibt ja nun doch wirklich sehr, sehr wenig von all dem übrig, für was man denn ursprünglich eigentlich mal angetreten ist. Ja, so im politischen Betrieb. Beim Herrn ist anders. Was er sagt, das kommt und das geschieht und das wird er auch durchführen. Darauf kann man bauen. Nun schauen wir die Dringlichkeit an, die Dringlichkeit der Botschaft. Also da wird nochmal richtig Dampf gemacht. Aus Liebe, jetzt mag einer sagen, ja, das ist ja Offenbarung, da wimmelt es ja von Gerichten und so weiter, ist schon nicht mehr paulinisches Evangelium, was man da sagen könnte. Nein. Gerade weil Gott liebt, macht er die Dringlichkeit deutlich. Ich dich gerade sehe, Hanna, du hast uns ja oft als Ärztin geholfen, du bist immer mein Paradebeispiel, wenn du da bist, entschuldige, ich muss mir das mal abgewöhnen, aber wenn du eine ernsthafte Krankheit bei einem Kind gesehen hast, dann hast du Druck gemacht, weil dir das wichtig war als Ärztin. Ihr könnt es jetzt nicht schleifen lassen. Oder sie gehen zu einer Diagnose und da ist irgendwas unklar und es ist vielleicht auch schon Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Sie müssen sofort manchmal ja bei Herzanstand, OP, das gehen wir nicht mehr nach Hause, sofort ab ins Krankenhaus. Das ist nicht Gesetzlichkeit, das ist Liebe. Verstehen Sie? Wenn Gott Tacheles redet, dann dürfen wir das nicht auf eine andere Schiene schieben, sondern dann heißt es, Mensch, also höchste Alarmstufe, dringlich. Wir werden richtig konfrontiert. Er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Prophetie in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Es muss gesagt werden, nicht irgendwo im verdorbenen Kämmerchen. Sagen Sie mal, wie viele Predigten haben Sie schon über die Offenbarung gehört? Ich meine nur nicht auf der Langensteinbacher Höhe. Da kann man sich ja fragen, warum eigentlich nicht? Da steht doch hier was anderes. Es gibt auch wunderbare Briefe, es gibt wunderbare alttestamentliche Schriften, das Buch Sprüche und so weiter, als Beispiel jetzt. Aber eben auch, es ist ja sowieso die Zeit, wo die Bibel immer weniger interessiert. Ich habe eine Statistik, die ist sicherlich ein paar Jahre alt, aber ich denke, es ist nicht besser geworden. Wie oft die Deutschen in ihrer Bibel lesen, häufig, was schätzen Sie, wie viel lesen häufig in ihrer Bibel? Das finde ich schon fast viel, muss ich wieder sagen, ich hätte noch weniger erwartet. Wir reden jetzt nicht nur von den Glaubenden, von den Deutschen. Ne? 4%, also ich habe mich erstaunt, 4%, hin und wieder 9%, selten 25, nie 62. Na, Ich will es nicht auf die Spitze treiben, aber es schockiert mich, dass es auch in der Gemeinde zunehmend dazu kommt, dass die Leute ihre Bibel nicht mehr kennen. Das wichtigste Buch, wichtiger wie jeder Roman, wichtiger wie jede Fortsetzungsreihe, wichtiger wie alles andere. Ob Sie nun Kekule hören oder Drosten oder Bhakti oder ich weiß, wir haben alles rauf und runter gehört. Wissen Sie immer noch nicht. Also ich jedenfalls nicht. Ja, das ist alles nicht so wichtig wie das Wort Gottes. Bei mir stapeln sich die Bücher, aber jeden Tag lese ich im Wort Gottes. Lass die Bücher Bücher sein. Wenn ich nicht dazukomme, komme ich halt nicht dazu. Ich kann auch ohne, dass ich das Buch gelesen habe, sterben. Aber ohne Bibel möchte ich nicht leben und möchte ich nicht sterben. Es ist ein Geschenk, das sich aufschließt, je mehr man darin liest, dass das Buch des Lebens ist. Also das, was Johannes hier von der Offenbarung schreibt, glückselig, glücklich, spitze ist der Mensch dran, gut ist der Mensch dran, der liest und bewahrt. Eine wunderbare Verheißung. Jetzt die Dringlichkeit, da überrascht uns die Formulierung. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Ach so, ja, da muss ich ja gar nichts ändern, das sagt ja die Bibel auch. Also wenn ich auf dem Dampfer bin, dann bleibe ich auf dem Dampfer und wenn ich auf dem anderen Dampfer bin, bleibe ich auf dem anderen Dampfer. Nein, das ist natürlich nicht so gemeint. Das ist gemeint, das wäre der Weg, wenn du auf dem bösen Weg bist, zum Untergang. Das ist eben gerade die Dringlichkeit, umzukehren. Will Jesus wirklich, dass keiner umkehrt? Nein, im Gegenteil, es ist eine dringliche Aufforderung, es ist eine Warnung. Siehe, ich komme bald. Irgendwann ist hier mal mit diesem Leben ein Ende. Es glauben die meisten Menschen nicht. Aber man sagt ja schon so in der Welt, eins ist sicher, todsicher, wir müssen alle sterben. Nun gut, es gibt eine Entrückung, aber Sie wissen, was ich sagen will. Eins ist sicher, dieses Leben, diese Welt hat keinen Ewigkeitscharakter. Und wir müssen mit dem, was wir hier leben, was wir die Gnade sich auswirken lassen, die durch den Geist Jesu Christi in unseren Herzen wohnt, dafür müssen wir uns verantworten. Sonst würde ja jegliche Lohn, jegliches Gericht, also auch Zumessungspreisgericht, wenn Sie so wollen, gar keinen Sinn machen. Wenn alles nur fatalistisch, wenn alles nur deterministisch, wenn alles nur automatisch läuft, eben nicht. Sie hätten heute Abend, vielleicht hat der ein oder andere die Versuchung gehabt, Mensch, bin ich müde, ich bleib zu Hause. Hat sie Gott gezwungen, hierher zu kommen? Und da merken wir schon, bitte nicht in philosophisch-theosophische Diskussionen kommen, ja, was der Herr nicht wirkt, das ist auch nicht und so weiter. Für uns stellt sich das Wirken des Herrn so dar, dass wir in den Ermöglichungsraum einer positiven Entscheidung gestellt sind. Wir können Ja sagen durch die Gnade Gottes. Siehe, ich komme bald, mein Lohn mit mir. Sind wir jetzt schon wieder auf dieser Leistungsschiene, um des Lohnes willen? Es ist ja ein Unterschied, ob einer von Herzen bei einer Sache dabei ist oder weil er nur wegen der Knete. Das merkt man ja sehr schnell. Ja. Sobald der Chef nämlich ums Eck ist, ja, zeigt sich eigentlich die wirkliche Haltung. Stimmt's? Ja. Aber es ist ja so wunderbar, dass Gott unsere Herzen bewegen möchte, dass wir aus Innersten beteiligt sind und dafür belohnt er uns auch noch. Das, was er uns schenkt, dafür werden wir auch noch belohnt. Also es ist ungefähr so, monetär ist immer ein bisschen blöd, aber damit wir es verstehen, hier hast du 10.000 Euro. Wenn du Ja sagst und das annimmst, dann kriegst du nochmal 10.000. Es ist so, ist verrückt. So arbeitet der Herr. Und so möchte er mit uns auch arbeiten. Wir werden beschenkt für das, was Gott tun kann. Selig sind Sünder. Selig sind, so heißt es, wer 14 ihre Kleider waschen. Ach, was ist das für eine wunderbare Möglichkeit. Drücken Sie auch manchmal Ihre Sünden? Oder haben Sie gar keine? Dann müssen Sie Römer 3 aus Ihrer Bibel streichen. Da ist allzumal kein Gerechter. Keiner, der Gutes tue. Sie sind allzumal abgewichen und sind Sünder und ermangeln der Herrlichkeit des Ruhmes, den Sie bei Gott haben. Da müssen Sie rausstreichen, rausschneiden aus Ihrer Bibel. Stimmt ja nicht. Aber wie schön, dass man das loswerden kann. Also ich könnte nicht mehr leben ohne Sündenvergebung. Und zwar nicht nur so, bitte nicht falsch verstehen, also so ungefähr bis zum Zeitpunkt, wo ich fromm geworden bin, da brauche ich Vergebung, danach nicht mehr. Ich brauche die eigentlich jeden Tag. Jeden Tag. Ich will nicht fahrplanmäßig sündigen, aber es passiert. Was bin ich froh, dass was ins Licht gestellt wird, Licht. Ist das nicht schön? Nicht wunderbar, dass wir so einen Herrn haben, der gern vergibt? Martin Luther hat das so in seiner ihm ganz eigenen Art zum Ausdruck gebracht. Meine Hoffnung, mir ist bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben, wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest, dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und all deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich, was will sie, Staub auch für ihn, lass ihn durchschlüpfen, das soll mein Glaube sein. Ich finde, er bringt es so wunderbar zum Ausdruck. Ich hänge mich an Jesus, sie auch. Und ich brauche ihn, ohne ihn kann ich gar nicht bestehen. Ich habe keinerlei Rechtsforderung vor Gott. So nach dem Motto, Herr, da bin ich und jetzt kann ich mal erwarten, was habe ich alles für dich getan? Nein, nein. Es ist so wunderbar, dass wir in der Gnade leben dürfen. Fritz Grünzweig, lassen Sie nichts im Anstand stehen. Nehmen wir die große Möglichkeit wahr und den Anspruch noch Vergebung zu erbitten und zu erlangen. Aber es gibt einmal ein Draußen. Wir wissen, es gibt kein Draußen für ewig, aber es gibt einmal harte Schnitte, die lange Zeit Konsequenzen haben werden. Und auch im neuen Himmel und im neuen Jerusalem, das neue Erde, das ja auch vom Himmel herabkommt auf die Erde, das Jerusalem droben, von dem der Apostel Paulus spricht, unser aller Mutter, Galater 4, wo wir Wohnrecht haben. Ich war jetzt in Havelberg, das ist da, wo die Havel in die Elbe fließt. Ich wusste gar nicht, dass es Havelberg gibt und habe jetzt festgestellt, was für ein schöner Ort. Und die haben da in Sandau, wo man die Elbe überquert, wo die Amerikaner die Elbe überquert haben im Zweiten Weltkrieg, haben sie noch die Einschusslöcher da eben stehen lassen. Und da muss man einfach sagen, Wie wunderbar ist es, dass man nicht nur politisch, gesellschaftlich, das war ja früher alles hinterm eisernen Vorhang, neu anfangen kann, sondern eben auch mit Jesus. Auch mit Jesus. Und selbst wenn es dann im neuen Himmel, neue Erde ein draußen gibt, wo die Okkultisten, die Hurer, die Mörder, die Götzendiener sind, die Hunde, alle, die die Lügen lieben und praktizieren, das ist eine Umschreibung nicht, dass es hier nach den Werken geht, sondern das sind Menschen, die die Gerechtigkeit, die Gott schenken will, nicht angenommen haben. Das ist eine andere Form. Neulich fragte mich jemand, ja, Galater 5, Vers 19, wie ist das zu verstehen? Das sind ja immer so kurze Anfragen, die sind so komplex und schwierig. Ja, wie ist das zu verstehen? Also, wisst ihr, Werke des Fleisches, sie werden das Reich, werden kein Losteil im Königreich haben. Hurer, Unreine, Götzendiener. So, da stand natürlich unausgesprochen in dieser seelsorgerlichen Anfrage die Problematik dahinter. Aber auch wir Glaubenden haben doch noch Elemente der Werke des Fleisches. Sind wir denn jetzt ausgeschlossen vom Reich Gottes, wo der Sohn der König ist, wo wir der Leib Christi sind, Israel die Braut? Sind wir denn jetzt ausgeschlossen, wenn wir, sagen wir mal, kurz vor unserem Tod nicht mit allen Sünden radikal gebrochen haben? Nein, das ist nicht so gemeint, sondern es ist gemeint, dass man in diesen Dingen lebt, das Wesen dieser Dinge hat. Dann kommt Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist. Seine Grundsatzentscheidung, der Mensch des Fleisches, der Mensch der Sünde, der Mensch, der unter die Sünde verkauft ist, der Mensch des Geistes. Natürlich kann man das auch als Christ noch tun, aber man ist darin nicht verhaftet, verhangen, darunter verkauft. Und es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Und es muss ja gar keiner hier heute Abend sein, der nicht raushüpfen kann voller Freude und sagen kann, jetzt weiß ich, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat. Und es wird oben gar kein Thema mehr sein. Alle meine Sünden. Und ich muss immer wieder an das Wort von Winrich Schäffbuch denken, wie er sagt, wenn wir wüssten voneinander, was für liederliche Typen wir sind, wir würden uns im Boden schämen. Mein Herr weiß es und liebt mich. Das macht mich fröhlich, macht mich froh. Da fallen Zentnerlasten ab. Da kann man aufatmen, da kann man leben, da kann man weitergehen. Und vielleicht haben Sie das noch gar nicht so gefasst? Dann sage ich Ihnen heute Abend im Namen Jesus, Sie dürfen hinter der Vergangenheit einen Haken machen durch das Blut und die Vergebungskraft Jesu und neu anfangen, als wäre nichts geschehen und Gott ist mit Ihnen. Siehe, ich komme bald, mein Lohn mit mir. Selig sind die ihre Kleider waschen, die geschenkte Gerechtigkeit annehmen. Dann kommen wir zum dritten Teil, das ist der Teil des tiefen Verlangens, nach der Zuverlässigkeit der Botschaft, nach der Dringlichkeit der Botschaft kommt das Verlangen nach dem Kommen. Man kann übrigens auch die Zuverlässigkeit der Botschaft und die Dringlichkeit der Botschaft, die kann man auch daran festmachen, dass Jesus sagt, dass man gar nichts dem hinzufügen soll und gar nichts wegnehmen soll. Das heißt ja auch, dass man in der Verkündigung alles sagen soll, aber nichts hinzufügen soll. Wo wird denn das heute noch gemacht? Leute, was wollt ihr hören? Was wollt ihr hören? Was gefällt euch? Soll das verkündigt werden? Kompatibel, tut niemand weh, ist schön, streichelt den Menschen. Ach, das war wieder nett. Natürlich, das Evangelium ist eine herrliche Botschaft, die aufatmen lässt. Aber der Bote muss doch sagen, was der, der ihn sendet, ihm aufträgt. Und jetzt kommt wie ein tiefer Herzensschrei, dreimal komm. Und das kann man nur verstehen, wenn man Augen für das Leid und das Elend in dieser Welt hat. Wir müssen uns von unserem Heilsegoismus mal lösen und von unserer beengten, narzisstischen Eingebundenheit. Wie geht's mir? Was fühle ich gerade? Was und so weiter. Wenn man die Augen aufmacht, dann muss man doch sagen, in dieser Welt, während wir hier so friedlich in der Bibelstunde La Höhe sitzen, ist ein Meer von Leiden und Tränen. Da muss ich doch mal von mir wegkommen und sagen, ist doch eigentlich wurscht, wie es mir gerade geht. Es gibt doch viel mehr zwischen Himmel und Erde als mein persönliches Ergehen, ob es mir jetzt gerade passt oder nicht passt. Da kann man nur sagen, Herr, komm bald und mach diesem Elend ein Ende. Und von diesem Leiden in den Totenreihen, von den Leiden der Kreatur, von den Leiden der missbrauchten Kinder, der Kindersoldaten und, das ist unvorstellbar. Gehen Sie nur da drüben ins Krankenhaus. Wer die Augen aufmacht, der muss sagen, komm Herr Jesus, komm bald, mach dieser Sache ein Ende. Denn du allein kannst die große Wende bringen. Dreimal, komm, komm bald Herr Jesus, komm. Und Jesus sagt nicht, nee, ich komm nicht. Wie heißt seine Antwort? Ja, ich komme bald. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche ebenfalls, komm. Wer ein Herz hat für die leidende Kreatur, wer ein Herz hat für das Leiden der Welt, wer ein Herz hat für die Leiden und Schmerzen der anderen, wer ein Herz hat, das sich wirklich nach Frieden, nach Harmonie, nach Licht, nach Geborgenheit sehnt, der kann nur sagen, Herr Jesus, komm bald. Und wer es hört, der spreche, komm. Im Geist. Mich durchzuckt immer ein bisschen, ich nenne das die Altersparousie. Das Wort ist eigentlich nicht gut, aber für mich bringt es das doch auf den Punkt. Es ist natürlich, wenn man noch jung ist, naja, kannst du noch ein bisschen Zeit lassen, Herr. Ja? Da hat man noch so viele Pläne und Gedanken und da sollten wir junge Leute auch nicht überfordern. Man kann Entwicklungsschritte nicht überspringen. Aber bei manchem Älteren, da habe ich den Eindruck, da spielt weniger der heißgeschichtliche Gedanke der Erlösung der Welt und dass es endlich vorangeht eine Rolle, sondern vor allem der eigene Alterszustand. Dass endlich mal für ihn persönlich diese Welten sich ändern. Gut, der Herr hat da Verständnis. Aber noch tiefer ist, dass man sich hineinversetzt mit dem Herz Christi, mit dem Herz der Liebe in diesen Weltschmerz, soweit wir dazu überhaupt in der Lage sind, und dieses Schreien der ganzen Kreatur, der ganzen Welt, ahnen, mach end, o Herr, mach end, komm bald. Komm bald. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche ebenfalls verlangend, komm. Und wen dürste, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Komm, trink. Es spricht er dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Also es geht eine tiefe Sehnsucht durch die ganze Welt, eine Hoffnung auf eine bessere Welt, letztendlich biblisch gesehen auf eine Welt in der Gemeinschaft mit Gott, beseelt und begeistert durch den Geist Gottes, in Harmonie und in Gemeinschaft mit Gott leben. Paulus, der hat Ohren des benjaminitischen Wolfes. Er ist ja vom Stamm Benjamin und die Weissagung, ich glaube, es ist von Jakob des Segens, er ist ein Wolf. Und ein Wolf hört sehr gut. Und er hört das Seufzen der Kreatur. Haben Sie das schon mal gehört? Ach nee, Quatsch, das ist ja anders. Ich habe das ja jetzt falsch gesagt. Ist auch so, die Antilope, wenn sie vom Löwen das Genick durchgebissen oder die Kehle durchgebissen bekommt, die jubelt noch ganz kurz und schnell. Super, dass ich im evolutionären Prozess teilnehmen darf. Survival of the fittest, du bist nun mal stärker und ich bin schwächer, also muss ich sterben. Ironie off. Das ist ja totaler Quatsch. Gut, ich habe gehört, durch den Genickbiss oder was, setzt da, hat Gott gnädigerweise, wird da was ausgeschüttet, dass das Tier sozusagen wie in Trance ist und gar nichts mehr wirklich wahrnimmt. Aber es ist doch grausam. Leid, Tod, Krankheit, das ist doch grausam. Das ist doch keine Naturverherrlichung. Paulus hört das Seufzen der Kreatur. Mit dem Herz Christi. Bewegt sie das eigentlich? Oder ist ihnen das wurscht? Na wieso, mir geht's doch gut. Ich bin gerade in Rente gekommen, bin pumperles gesund. Wir haben uns ein Wohnmobil gekauft und reisen jetzt durch die Gegend. Von mir aus kann es noch lang dauern, bis der Herr kommt. Ich meine, ich verstehe sowas ja. Ehrlich gesagt, ich würde mich auch über die Rente freuen, auch über ein Wohnmobil. Aber der Herr möchte doch, dass wir als verantwortliche Glieder des Leibes des Christus einen größeren Horizont haben als bloß gerade das bisschen, was es sich um uns direkt herum bewegt. Das Sehnen, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Geburtswehen liegt bis jetzt. Ein tiefes Sehnen, unbewusstes Hoffen auf das Offenbarwerden der Herrlichkeit Gottes in den Söhnen Gottes. Ein Sehnen nach dem großen göttlichen Du, dem Ewigen, dem Urgrund allen Seins, der den Menschen erst zum Menschen macht und der allein seine innersten Wünsche und Sehnsüchte erfüllen kann. Komm, Herr Jesus, ist nicht irgendein Gebet, ist nicht irgendwie, naja, muss halt auch sein, damit es weitergeht, sondern dass Gott seine Welt nicht lässt, dass er die Erlösung bewirkt hat und durch sein zweites Kommen die Vollendung einläutet. Das ist elementar, das ist das Leben, denn er ist das Leben. Israel hat schon ein bewussteres Hoffen. Sie warten auf den Messias. Neulich habe ich einem Rabbi geschrieben, dass wir auch auf den Messias warten. Nun gut, ich weiß, wie er heißt. Er weiß es nicht. Ja, es gibt ja in der Kabbala gibt es ja einen Reifegrad. Das ist jetzt nicht biblisch, ne? Also es ist Kabbala. Baal Shem Tov, das sind Leute, die durch Studium der Kabbala den geheimen Namen Gottes kennen und dadurch besondere Kraft und Macht haben. Baal Shem Tov. Zum Beispiel von Michelstadt gibt es einen Baal Shem Tov. Aber wissen Sie, was Jesus in Johannes 17 sagt? Das ist also sozusagen für diese Leute chassidisches Judentum das Höchste, was es zu erreichen gibt, den Baal Shem Tov, den Namen, den verborgenen Namen Gottes zu kennen. Von allen 72 Namen, den einen verborgenen Namen. Und dann sagt doch Jesus, Johannes 17, im hohepriesterlichen Gebet, ich habe ihnen deinen Namen geoffenbart. Wir haben ihn. In Christus. Boah, wenn die mal zum Glauben kommen. Wenn die mal zum Glauben kommen. Die warten. Und wir warten. Mit voller Klarheit, komm Herr Jesus. Und es ist kein Wunder, dass deswegen am Ende der Bibel steht, er soll kommen. Und dass Gott antwortet, ja, ich komme. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Also, sonst müsstest du alles, ja, was soll man sagen, dann wäre alles irgendwo sinnlos und leer, wenn Jesus nicht mehr kommen würde. Und weil das so wichtig ist, kommt jetzt hier auch eine sogenannte Kanonisierungsformel. Ich habe es schon angedeutet, man soll nichts hinzufügen, sonst fügt Gott zu den Plagen hinzu. Wir haben gesagt, naja, es gibt doch schlimmere Sünden als zur Bibel, was dazu fügt. Nein, gibt es nicht. Und es gibt auch nichts Schlimmeres, als was wegzunehmen. Warum wird denn das so scharf getadelt und so scharf geahndet? Schauen Sie, wenn jemand, ich weiß jetzt keine Krankheit, sagen wir mal, er hat ein Herzdings da, Defibrillator oder wie die Teile da heißen, ja? Und Sie machen einen blöden Spaß und verdrehen das Schild, wo das Hinweisschild ist, zu diesem rettenden Apparat. Wir haben ja auch einen. Dann stirbt der Mensch ja unter Umständen, weil er nicht mehr rechtzeitig an diese Maschine kommt. Und wenn jemand was zum Wegweiser des Lebens, des ewigen Lebens hinzufügt, dann verdreht er den Wegweiser. Und wenn er was wegnimmt, dann führt er in die falsche Richtung. Das ist kein Spaß. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist Verhinderung des Wichtigsten, was es in dieser Welt gibt. Ob sie 45 oder 85 werden, ob sie mit 5 Nullen hinten dran am Bankkonto sterben oder mit Minus, ob sie beruflich erfolgreich waren oder nicht, ob alles mit den Kindern geklappt hat oder nicht und mit ihren Enkeln oder Großenkeln. Das alles Entscheidende ist, ob sie die Jesusbeziehung haben. Und da kann man nicht den Wegweiser verbiegen. Das ist der Lebensweg. Wenn jemand etwas hinzufügt, menschliche Satzung, unbiblische Lehren, wäre ein Thema für sich, ist geschehen und geschieht immer noch. So wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, wer nimmt zum Beispiel etwas weg von der Bibel? Vom Gotteswort. Na, die liberale Theologie. Ich bleibe noch mal beim Schöpfungsbericht. Viele haben gar nicht erkannt, wie wichtig es ist, dass der Schöpfungsbericht eben auch inspiriert ist. Wenn ich sage, da konnte sich Gott nicht richtig ausdrücken, wo kann er sich noch nicht richtig ausdrücken? Und wo muss ich noch die menschlichen Fehler rausnehmen? Dann nimmt man was weg. Und so bleibt ja eigentlich auch bei der liberalen Theologie nichts anderes übrig, als Gott ist die Liebe und er hat euch alle herzlich lieb. Punkt. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, seid nett zueinander und liebt euch. Das ist es. Mehr bleibt da nicht übrig. Da nimmt man die ganze Schrift hinweg. Also das heilige Gotteswort darf nicht verändert werden. Im Judentum war das klar. Und Flavius Josephus schreibt bereits voller Stolz Ende des ersten Jahrhunderts über die jüdischen Schriften, den Tanach, das wir Altes Testament nehmen. Obwohl schon so eine lange Zeit, so Flavius Josephus, vergangen ist, hat niemand gewagt, etwas hinzuzufügen oder etwas wegzunehmen oder umzustellen. Und da können wir vom Judentum so viel lernen. Schauen Sie mal, mit welcher Liebe und Inbrunst die Tora-Rolle getragen wird. Man muss ja aufpassen, dass man nicht in die Religiosität rutscht. Aber das Wort Simchat Torah, die Freude über die Gabe des Wortes. Es geht ja nicht um den Buchstaben, es geht ja nicht um das Buch, um das Papier. Es geht darum, dass Gott gegenwärtig ist und dass Gott sich daran gebunden hat. Was sagte mein alter Bruder? Er saß mit einem frommen Juden im Zug und da plumpste jemand die Bibel runter. Das war für einen Juden, also das kann natürlich passieren, ist mir auch schon passiert. Aber das ist also quasi ein Gau, ja? Da wird das Wort geküsst als Ausdruck zur Liebe Gottes. Ich denke noch an Johannes Gerloff, der hier einmal berichtet hat, hat gesagt, er wollte mit einem orthodoxen Juden über ein bestimmtes prophetisches Kapitel diskutieren. Da hat er gesagt, ja, können wir gern mal machen, aber vorher lernst du es auswendig, und zwar Hebräisch. Warum hat er das gesagt? Er hat gesagt, wenn dir das wirklich was wert ist und wenn du wirklich wissen willst, was Gott sagt und wenn dir Gott wichtig ist, dann ist dir diese Mühe nicht zu groß, damit du weißt, von was wir sprechen. Finde ich wunderbar. Finde ich wunderbar. Und wer es hört, der spreche komm. Diese große Komm-Botschaft. Zuverlässig ist das Wort, dringlich ist die Botschaft und ein tiefes Verlangen. Und wer es hört, so spreche komm. Ja, Herr Jesus, komm, wir warten auf dich. Ein US-Pastor, Bibelschullehrer, hat sich mal die Mühe gemacht, seine früheren Bibelschüler zu besuchen. Sie waren circa 5 Jahre von ihrem Bibelschulstudium jetzt vom Abschluss entfernt und er wollte wissen, was ist aus ihnen geworden. Er hat wunderbare, positive Erfahrungen gemacht, aber auch so erschreckende. Also wirklich ein geistlicher Abstieg, ein geistlicher Niedergang. Aber auch hier gilt, komm Herr Jesus, komm ganz neu in mein Leben. Also jetzt im übertragenen Sinn, nicht das endzeitliche Komm, sondern komm ganz neu, belebe mich. Ich spüre, ich bin auf einem Holzweg. Ich spüre, mir rutscht da was weg, ich bin auf einer schiefen Ebene. Komm Herr Jesus. Ich merke in meiner Familie, das sind Kräfte, Seelenkräfte. Ich kann das nicht beeinflussen. Uns sind die Hände gebunden. Komm, Herr Jesus. Krankheitsfälle, Not, Elend. Gerade dieser Tage haben wir von einer lieben Freundin erfahren, die eben ganz schwer da niederliegt. Ach, Herr Jesus, erbarm dich. Komm, Herr Jesus. Also, dass wir diese Kommbotschaft, diese große Kommbotschaft, die alles wenden wird, auch in unseren Herzen jeden Tag tragen. Komm, Herr Jesus. Guten Morgen, wenn ich aufstehe. Herr Jesus, danke, du bist da. Komm, Herr Jesus, geh mit mir durch diesen Tag. Danke für das Geschenk eines neuen Tags. Danke für die Gnade heute. Komm, Herr Jesus. Mist, da habe ich gesündigt, da ist was schiefgegangen. Die Beziehung ist gestört. Was soll ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch so stolz und so schwierig. Aber Herr Jesus, komm. Komm du in diese verkorkste Sache rein. Da habe ich an jemand etwas getan, der ist schon längst gestorben oder gar nicht mehr auf meinem Radius, Radar, ich weiß gar nicht. Komm, Herr Jesus, für dich ist er da. Also man kann diese große Kommbotschaft heißgeschichtlich jeden Tag leben. Ein Gott, der ganz nahe kommt. Ein Gott, der sich nie zu schade ist, auch in den Dreck unseres Lebens zu kommen. Egal in welcher Soße du gerade sitzt, wenn du sprichst, Herr Jesus, komm, erbarme dich. Ja, ich komme. Gott ist treu. Ich habe schon erzählt, und damit will ich schließen, die Jimmy-Geschichte, ich finde sie einfach so wunderbar, habe sie schon öfters erzählt. Wenn Sie es schon kennen, dann lehnen Sie entspannt zurück. Ein US-Pastor berichtet, dass ein Schwarzer jeden Tag in seine Kirche kommt. Aber nur ganz kurz, der geht rein und geht wieder raus. Und der Pastor denkt, das stimmt irgendwas nicht mehr. Stibitzt der was? Geht der an den Opferkasten da? Oder was macht der eigentlich? Und sagt, Jimmy, was machst du eigentlich? Jeden Tag um dieselbe Zeit, genau um dieselbe Zeit kommst du und kommst gleich wieder raus. Sagt er, ja, ich komme immer, ich weiß nicht, war 12 Uhr oder 13 Uhr, ich komme immer, stelle mich vorne hin und sage, Herr Jesus, hier ist Jimmy. Und dann gehe ich wieder. Ja, der Pastor blieb skeptisch. Einige Jahre später wurde Jimmy schwer krank. Er hatte gar keine Familie, Verwandtschaft und war im Krankenhaus. Er war auch schon gezeichnet vom letzten Wegstück. Es war klar, er muss sterben. Aber die Schwestern haben gesagt, der Mann ist so fröhlich, der hält uns die ganze Station, statt dass der hier uns noch unheimlich belastet, ist er ein ungeheurer Gewinn für uns und für die anderen. Mit seiner Fröhlichkeit und seiner Freudigkeit. Und der Pastor geht zu Jimmy und sagt, ja Jimmy, wieso kannst du so fröhlich sein? Und was ist das Geheimnis? Er sagt, es liegt an meinem Besuch. Ja, aber die Schwestern haben mir gesagt, du bekommst gar keinen Besuch. Doch, jeden Tag um 13 Uhr steht Jesus an meinem Bett und sagt, Jimmy, hier ist Jesus. Komm, Herr Jesus, ohne dich will ich nicht mehr. Komm ganz neu in mein Leben, meine Familie, mein Umfeld, mein Beruf, meine Finanzen. Und komm du zu deiner Zeit, um alles zu wenden, wie es dir gefällt. Herr Jesus, hier bin ich, erbarm dich. Amen. Nun beten. Ja, was ist das wunderbar, dass dieses Komm, das du in unseren Herzen wirkst, auf fruchtbaren Boden bei dir fällt, auf Verheißungsboden, dass du dich freust über jeden Wunsch, dich zu empfangen, dass du schon lange wartest, bis sich unsere Herzen noch mehr öffnen, ganz öffnen, vielleicht zum ersten Mal öffnen. Danke, dass du nicht nachtragend bist. Danke, dass es bei dir kein Unmöglich und Verloren gibt, sondern dir ist alles möglich und du vergibst alles. Und deine Gnade ist groß und wo die Sünde übermächtig geworden ist, ist die Gnade noch größer. Danke, dass du eines Tages auch kommen wirst, das ganze Elend in dieser Welt Stück für Stück zu beenden und in eine Herrlichkeit und eine Welt des Lichtes zu führen, in der Gemeinschaft mit dir. Und danke, dass wir das wissen dürfen und jetzt schon die Kräfte der zukünftigen Welt durch deinen Geist erfahren dürfen. Herr Jesus, ja komm, komm du bald. Amen.